Herzlich willkommen zum Rocket Vertrieb. Mein Name ist Hakan Mihili und heute bin ich in Darmstadt zu Besuch bei dem Managing Director von Infor. Vielen Dank für die Einladung, lieber Jörg.
Ja, vielen Dank, Hakan, dass ich hier heute bei dir sein darf.
Jörg, sei doch bitte so nett und stell dich vor und erzähl doch mal bitte, was versteht man unter dem Begriff Managing Director?
Ja, vielen Dank. Also Jörg Jung, mein Name, bin Geschäftsführer bei der Firma Infor für Zentral- und Osteuropa, das heißt alle deutschsprachigen Länder, Deutsch, Österreich, Schweiz bis all the way nach Russland und runter bis kurz vor die Türkei. Verantworte ich dort das gesamte Business, also in der Form ein General Manager beziehungsweise im schönen Neudeutsch Managing Director. Bin ja seit 1,5 Jahren bei der Firma Infor und treibe die Geschicke nach vorne.
Okay. Wie sieht denn so ein optimaler Tag für dich als Führungskraft aus?
Ja, der optimale Tag ist eine gute Frage. Der optimale Tag würde erstmal bedeuten, dass ich zu Hause wäre, meine Kinder kurz morgens sehen würde, noch in die Schule bringen könnte und abends auch noch Zeit mit ihnen verbringe. Diesen optimalen Tag habe ich aber maximal einmal in der Woche. Mein normaler Tag sieht so aus, dass ich morgens in irgendeiner Stadt aufwache, in der ich normalerweise abends nicht ins Bett gehe, sprich Termine habe mit Kunden, mit Partnern, mit Interessenten, dann zwischendurch immer versuche, wenn Office von uns in der Nähe ist, dort reinzugehen, um die Mitarbeiter zu treffen, und habe natürlich zwischendurch dann Calls mit meinem Management-Team, mit meinen individuellen Führungskräften, mit einzelnen Themen. Das heißt, recht abwechslungsreich, sehr bunt, und eigentlich ist kein Tag wie der andere.
Okay. Und seit wie lange bist du schon Führungskraft, Jörg?
Führungskraft, da muss ich mal kurz überlegen, ganz offiziell mit Personalverantwortung im Berufsleben seit 2006.
2006, okay. Wenn du dich mal so ein bisschen zurückerinnerst an deine Anfangszeit, was ist dir da extrem schwer gefallen, als du den ersten Step Richtung Führungskraft gemacht hast? Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, okay, das ist mir schwer gefallen und meine Tipps wären für andere, die jetzt diesen Schritt jetzt wagen, folgendes?
Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwelche besonderen Dinge gab, die mir jetzt besonders schwer gefallen wären. Man wird halt, wenn man mit deiner Aufgabe wächst, das muss aber nicht unbedingt nur als Führungskraft sein, das ist auch in allen anderen Bereichen, man wird halt jeden Tag mit neuen Dingen konfrontiert, in die man sich einarbeiten muss, mit denen man umgehen muss, an denen man lernt und mit denen man auch wächst. Ja, man macht also auch relativ viele Fehler am Anfang, viele Dinge, von denen man sagt, das hätte ich anders machen können, und beim nächsten Mal macht man sie auch anders. Von daher ist es jetzt nicht, wo ich sage, ich habe große Herausforderungen gehabt, sondern ich habe relativ schnell gelernt, wie man Dinge oder Dinge, die man richtig macht, aber auch Dinge, wie man sie falsch macht und die teilweise die besseren Erfahrungen noch sind, weil die einen in der Zukunft einfach zum besseren Menschen machen.
Gibt es da irgendwelche Trainings oder Bücher, die du absolviert hast, um dich vorzubereiten für die Rolle als Führungskraft?
Ja, ich muss doch ganz offen ehrlich gestehen, dass ich da gar nichts gemacht habe in der Hinsicht und auch die Firma, für die ich damals gearbeitet habe, da wenig Wert drauf gelegt hat, sondern ich wurde einfach ins kalte Wasser reingeworfen und habe mich da auch relativ wenig um die Theorie gekümmert, sondern in der Praxis einfach Learning by Doing gemacht. Ich hatte natürlich auch das große Glück, dass ich in den unterschiedlichen Jobs, die ich hatte, sehr vorstandsnah und sehr global gearbeitet habe und mir da natürlich viele Dinge auch abgucken konnte von sehr erfahrenen Managern, wie die ihr Business managen, wie die ihre Leute managen, aber auch eben Dinge selber auch erfahren habe, die mir persönlich nicht gut gefallen haben und von denen ich auch heute noch sage, ich fand das damals selber nicht prickelnd vor 20 Jahren, als ich auf der anderen Seite saß, und ich möchte heute nicht als so eine Person rüberkommen, weil diese Empathie und diese soziale Intelligenz und am Ende des Tages sprechen Menschen mit Menschen, ist mir persönlich sehr wichtig in der Interaktion.
Glaubst du, dass über die Jahre hinweg das Thema Leadership sich verändert hat?
Absolut. Da müsste man aber erstmal anfangen mit der Frage, was versteht man denn eigentlich unter Leadership? Ja, und auch in Bezug, ist eine Führungskraft auch gleich ein Leader oder muss ein Leader gleich eine Führungskraft sein? Wenn man 3 Leute oder 5 Leute nach ihrer Meinung fragt, kriegt man sicherlich 6 Definitionen davon. Das Thema Leadership ist für mich ein Stück weit abgekoppelt vom Thema Führungskraft. Ich habe viele Führungskräfte selber gesehen, die keine echten Leader waren. Ich habe viele wirkliche Leader gesehen, die aber keine Führungsverantwortung hatten. Das heißt, es gibt unterschiedliche Formen von Leadership, unterschiedliche Formen von Followership. Und ich sag mal, die schönsten Beispiele schaue ich mir eigentlich immer aus dem Sportbereich ab, weil daran kann man das am besten erklären. Ja, das ist nicht so abstrakt und so ungreifbar wie das, was ich den ganzen Tag mache.
Was macht einen guten Leader aus, Jörg?
Einen guten Leader macht erstmal aus, dass die Leute um ihn rum ihm auch gerne folgen. Das heißt, es geht gar nicht um Leadership, sondern es geht um Followership. Es geht darum, dass man den Weg vorgibt, dass man eine Mannschaft aufrüttelt, dass man eine Mannschaft mitreißt, dass man Verantwortung übernimmt, dass man vorangeht und eben die anderen Leute alle mitnimmt. Das ist das, was aus meiner Sicht einen guten Leader ausmacht.
Muss man da nicht Vertrauen aufbauen in dem Team, dass die Menschen einen folgen?
Ja, ohne Vertrauen geht's gar nicht. Es gibt aber unterschiedliche Formen, in welcher Situation ist man gerade und wie geht man nach vorne. Es gibt ein recht schönes Konzept, das heißt Dragon oder Queen. Ja, das heißt, man kriegt Leute immer dann mobilisiert, wenn alle einen Drachen bekämpfen. Ja, das versteht jeder. Ne? Also okay, das ist die Gefahr, das ist das Problem und jetzt alle Mann und an einem Strang ziehen und dahin. Oder aber, wenn man sagt, wir müssen die Königin befreien, die Prinzessin befreien. Das versteht jeder. Ja, das sind also zwei ganz einfache Konzepte, Dragon und Queen. Und ich sage dann immer so ein bisschen scherzhaft, auch wenn es nicht ganz politisch korrekt ist, man muss nur aufpassen, dass man nicht als Dragon Queen endet.
Ja. Okay. Glaubst du, dass eine Führungskraft seine Mitarbeiter motivieren will? Warum stelle ich dir die Frage? Meine persönliche Meinung, obwohl ich keine Führungskraft bin, glaube ich, ist es nicht die Aufgabe einer Führungskraft, die Mitarbeiter zu motivieren, eher die richtigen Personen einzustellen, die schon eine Motivation haben und darauf aufzupassen, diese Motivation praktisch nicht kaputt zu machen. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, das ist sicherlich nicht ganz so einfach. Die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo dazwischen. Natürlich hat man erstmal die Verantwortung für die Mitarbeiter, die einem entsprechend unterstellt sind. Und Verantwortung ist eine vielfache Verantwortung. Ja, das geht zum einen, geht's um das Business, wofür man verantwortlich ist. Es geht aber auch um die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter kann man nur über Motivation zu Höchsttaten anspornen. Das heißt, es geht ein Stück weit auch darum, permanent aus dem Team auch das meiste rauszukitzeln, die Leute auch zu fordern, die Leute auch zu fördern, Dinge anders zu machen. Aber letztendlich auch der Punkt, den du angesprochen hast, natürlich muss ich mir bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern, muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie passen die Leute ins Team, wie verändert sowas eine Teamstruktur, haben die Leute die richtige Motivation und ist es die richtige Person auf dem richtigen Job. Das heißt, ein Stück weit ist es also beides, A, mal das richtige Team zusammenzustellen mit den richtigen Leuten und B, wenn man das Team dann zusammen hat, aber auch dafür zu sorgen, dass diese permanente Motivation eben, was ist unsere Vision, was ist unsere Mission, wo wollen wir hin, was sind die Rotblöcke, die man aus dem Weg räumen muss, das permanent sich darum zu kümmern.
Was ist denn der Unterschied deiner Meinung nach zwischen einem Manager und einem Leader?
Naja, also zuerst mal hat ein Manager mit einem Leader grundsätzlich mal gar nichts miteinander zu tun. Ja, das ist zumindest meine Beobachtung. Ich habe ganz viele Manager in meinem Leben getroffen, die überhaupt keine Leader sind. Ich habe ganz viele Leader in meinem Leben getroffen, die keine Manager sind. Die Champions League ist, wenn man einen Manager hat, der auch ein Leader ist. Ja, das ist eigentlich da, wo man hinkommen will. Aber auch da haben wir die normale Verteilung, dass 80% der Manager sicherlich nicht die Key Leader innerhalb einer Firma sind.
Okay. Glaubst du, dass Führungskräfte schneller Manager werden und haben Schwierigkeiten, Leader zu werden oder andersrum? Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, da müsste man nochmal einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, wie wird überhaupt jemand Führungskraft? Ja? Und das war in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten sicherlich anders, als es heute ist. In der Vergangenheit war es häufig so, dass man so eine sogenannte Laienkarriere gemacht hat. Ja, man hat irgendwann mal als kleiner Verkäufer angefangen, hat irgendwie einen guten Job gemacht, dann wurde man großer Verkäufer, hat irgendwie einen guten Job gemacht, dann wurde irgendwann mal ein Sales Manager gesucht. Ach, der beste Verkäufer wird jetzt mal der Sales Manager. dann wurde vom Sales Manager irgendwann ein Sales Director gesucht, dann irgendwann VP Sales und hoppla, irgendwann auch mal ein Managing Director. Ja, und so sind viele der Leute heute in ihre Karrieren reingekommen, aber ob sie denn auch die richtigen Leader waren oder die richtigen Manager, sie haben einfach in dem, wofür sie verantwortlich waren, einen guten Job gemacht, was aber nicht mit sich bringt, ob sie jetzt gute Manager waren oder gute Leader. Diejenigen, die nachhaltig, langfristig erfolgreich sind, sind die, die alles miteinander vereinen. Sind auch die, die nicht nur eine Laienkarriere gemacht haben, sondern die unterschiedlichste Dinge gemacht haben, auch Quereinsteiger eher eine General Management Brille aufhaben, das heißt sämtliche Bereiche beleuchten können, aber am Ende des Tages, was zählt, sind die Zahlen, ja.
Hast du in der Vergangenheit eigentlich studiert, Jörg?
Ja, ich habe sogar mehrfach studiert. Ich habe meinen Diplomkaufmann in Kiel gemacht. Ich bin dann nach Schweden gegangen, habe dann noch mein MBA International Management draufgesetzt und habe dann während meiner Arbeitszeit nochmal 2 Jahre lang ein Executive MBA an der Universität St. Gallen gemacht und dann auch nochmal ein halbes Jahr lang an der Stanford University Executive Design Thinking Course.
Okay. Glaubst du, dass du die Stelle, die du jetzt durchführst als Managing Director, ohne Studium gar nicht möglich wäre? Also muss man dafür unbedingt studieren?
Nein. Also klare Ansage, nein. Ich würde mich selber auch eher als so einen kleinen Jungen von der Straße bezeichnen, der auf dem Fußballplatz aufgewachsen ist. Ja, eher so einen street-smarten Menschen. Das Studium in Deutschland zum Diplomkaufmann hat mir bis heute in meinem Leben überhaupt keinen Schritt weitergeholfen. Ja, wovon ich heute wahnsinnig viel zehre, ist das, was ich in meinem MBA in Schweden gemacht habe. Weil das war Problem-Based Learning, das war Leadership-Followership, das war International Management, das war sehr viel Teamarbeit, das waren sehr viel Case-Studies. Das heißt, wie löse ich eigentlich Probleme? Wie nehme ich Leute mit? Wie agiere ich innerhalb eines Teams? Wie lerne ich auch, mich unterzuordnen zum richtigen Zeitpunkt? Wann muss ich auch mal Verantwortung übernehmen und den Rest mitnehmen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu lernen, ich will Verantwortung übernehmen, aber keiner zieht mit? Also bringt es nichts, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, alle mir nach und ich springe aus dem Schützengraben und drehe mich um und bin das einzige Ziel, das oben steht. Ja, das lernt man halt. Und aus dem Studium habe ich sehr viel mitgenommen und auch sehr viele Dinge, die ich heute noch mache. Und das wurde nochmal verstärkt mit dem, wo auch der Executive MBA in St. Gallen aufgesetzt hat und auch das, was ich an der Stanford University gelernt habe. Also viele Dinge, die habe ich da für mich mitgenommen. Und ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sehr viele Dinge aufsaugt und sehr viele positive Dinge für sich dann konserviert und mitnimmt und die auch behält. Aber auch, ich bin extrem gut im Entlernen. Also Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie nicht mehr brauche, lege ich vollkommen weg. Und wenn du mich ein halbes Jahr später fragst, keine Chance, dass ich mich noch dran erinnern kann.
Du achtest also drauf, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen?
Ja, könnte man schon so sagen.
Fokus?
Ja, wobei das natürlich eine sehr individuelle Geschichte ist, ne? Also das ist jetzt nichts, von was man sagen kann, pass auf, wenn du Folgendes machst, dann wirst du irgendwann mal auch so einen Job wie ich machen, sondern da muss jeder für sich letztendlich einen individuellen Weg finden, ja, auf Basis der Erfahrung, was funktioniert nicht.
Okay, jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch sehr viele Menschen eingestellt hast, also diesen Recruiting-Prozess durchgeführt hast. Was spiegelt für dich ein Zeugnis da? Noten?
Ja, also wenn ich jemanden einstelle, wenn ich jemanden suche, also ich habe wie viele Leute in meinem Leben schon eingestellt in unterschiedlichsten Positionen. Ich habe Senior Manager eingestellt, ich habe VPs eingestellt, Sales Direktoren, Vertriebler, ganz normale Mitarbeiter, Assistenten, Berater, Consultants, Preseller. Also das gesamte Spektrum durch und ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, dass wenn ich einen Vertriebler suche, sich jemand bewirbt, der auch Vertriebler ist. So, das mag sich jetzt banal anhören, ist es aber gar nicht. Das heißt, ich schaue im Lebenslauf ausschließlich darauf, ob sich ein roter Faden grundsätzlich findet, ob jemand Vertriebler ist durch und durch oder nicht, ob jemand Berater ist oder nicht, ob jemand ein Manager ist oder nicht, ob jemand ein Leader ist oder nicht, je nachdem, was ich suche. Ich persönlich habe es früher gehasst. Also als ich mit meinem MBA fertig war, habe ich natürlich gedacht, ich bin das Beste seit geschnitten Brot und ich suche mir jetzt einfach mal die Jobs aus, für die ich arbeite und habe bei den ersten 30 Bewerbungen 30 Absagen gekriegt. Ne?
Okay.
So. Denn bei den nächsten 50 Bewerbungen habe ich zumindest mal eine Einladung zum Vorstandsgespräch bekommen, habe immer noch keinen Job bekommen. Und bei den letzten 20 hat es ein Angebot nach dem anderen gehagelt. Ich bin mir sicher, wenn ich die Reihenfolge umgedreht hätte, hätten die ersten 30 mir ein Angebot gemacht, die letzten 20 hätten mich gar nicht eingeladen und die in der Mitte hätten mich weiterhin nur interviewt. Das heißt, man lernt natürlich auch mit diesen Dingen. Das heißt, ich persönlich habe es gehasst und das ist wieder was, habe ich für mich persönlich mitgenommen. Wenn ich jemanden interviewe, dann stelle ich keine bescheuerten Fragen. Jetzt erklären Sie mir doch mal, wie Account Management funktioniert. Jetzt sagen Sie mir doch mal, nach welcher Sales-Methodik haben Sie Ihren letzten Deal geclosed? Mhm. Ja, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie machen Sie denn Vertragsabschluss? Das heißt, ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass jemand, der sich bei mir als Large Enterprise New Business Hunter oder Account Executive oder Preseller oder wie auch immer bewirbt, das mal grundsätzlich mitbringt und auch grundsätzlich kann. Und im Gespräch mit der Person versuche ich dann nur rauszufinden, ob die Chemie zwischen der Firma, zwischen mir, zwischen dem Team und dieser neuen Person passt oder nicht. Und damit bin ich bisher, toi, 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 sehr erfolgreich gefahren.
Aber Jörg, auf dem Papier kann doch sehr viel stehen. Ja, also das kriegst du doch nur heraus, wenn du auch die Person mal ein bisschen challenged, weil du ja die Erfahrung hast, wie so ein Vertriebsprozess aussieht, so ein komplexer Vertriebsprozess. Ist es da nicht wichtig, mal die ein oder andere Frage zu stellen, um zu sehen, okay, wie reagiert er drauf oder wie hat er doch den ein oder anderen Deal geclosed? Oder schaust du da nur auf den Lebenslauf und ja und glaubst eigentlich das, was er da reingeschrieben hat?
Na gut, es geht ja erstmal um die erste Hürde, ne? Also, und dann habe ich natürlich auch ein Recruitment-Team um mich rum, die gewisse Dinge abfragen und die auch gewisse Background-Checks machen. Aber letztendlich schaue ich mir nur an, passt das Profil grundsätzlich? Und dann ist natürlich das Stiermittel, wie finde ich denn heraus, was ich wissen will? Ja, ich kann mich jetzt da hinsetzen und einem 20 Fragen stellen und der beantwortet die 20 Fragen brav. Oder ich fange erstmal an zu erzählen und schaue dann, wie mein Gegenüber auf die Diskussion mit mir einsteigt und sagt, ja, vollkommen richtig. Und bei dem Kunden, da macht man das so und logisch. Und die Account Coverage und die Steps to Close, Plan to Win, Sales Methodiken, so, die kriegt man dann automatisch mit. Und wenn man sich eine Stunde angeregt gegenseitig unterhält, bilde ich mir weit, kann ich absolut sagen, ob da jemand sitzt, der nur eine heiße Luftpumpe ist oder jemand sitzt, der im Vertrieb deutlich besser ist als ich und an dem ich in der Zukunft dann viel, viel Spaß haben werde.
Okay. Wie wichtig ist die Chemie für dich?
100%. Ohne Chemie keine Einstellung. Was nicht bedeutet, dass die alle so bekloppt sein müssen wie ich. Ne?
Okay. Wie bist du eigentlich in der Vergangenheit, da gab es bestimmt auch mal Niederlagen, wie bist du damit umgegangen? Also gibt es da etwas, was du auch gerne der Community mitteilen möchtest, wo du sagst, okay, Niederlagen, sag ich persönlich, gehören zum Game dazu, ja, und man geht mit Niederlagen am besten so um. Gibt es da etwas?
Ja, also es gibt einen schönen Spruch, den ich immer benutze in solchen Fällen. Und das hat natürlich unterschiedliche Dimensionen. Aber der Spruch, den ich immer benutze, ist aus dem Fußball mal wieder aufstehen, Rückennummer merken, weiterspielen. Ja, in diesem Spruch ist sehr viel Wahrheit drin. Ich muss offen ehrlich zugeben, ich bin kein guter Verlierer und Niederlagen ist nicht unbedingt meine Stärke, sowas einzustecken. Ich gehe aber sehr positiv damit um. Das heißt, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit dem Team zu analysieren, warum haben wir in diesem Fall eine Niederlage eingesteckt. Und ich setze mich jetzt zum Beispiel nicht rein und erzähle dem Team, das habt ihr falsch gemacht und das habt ihr falsch gemacht und ich habe euch doch gesagt und ihr seid alles Pfeifen, hättet ihr mal bloß auf mich gehört. Nee, teilweise verbringen wir einen ganzen Tag im Workshop mit 20 oder mehr Leuten, wo ich nur sitze und nur orchestriere und mentore, bis das Team aus meiner Sicht genau auf die Punkte gekommen ist, von denen ich der Meinung bin, die schiefgelaufen sind. Mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, ja, aber ich will, dass das Team für sich selber entdeckt, das haben wir nicht gut gemacht, das haben wir nicht gut gemacht. Meine Rolle ist es dann, dass das Ganze professionell bleibt. Ja, man muss aufpassen, dass es kein Fingerpointing wird und ihr aus dem Services oder ihr aus dem Pre-Sales oder du im Vertrieb, du mit deinen Preisen und hier, dann habt ihr das und jenes. Sondern mir ist wichtig, dass man aus Niederlagen lernt und es gibt nichts, wo man mehr lernt als aus einer Niederlage. Ja, und das Interessante ist, wenn man das wirklich gut macht, dann ist man beim nächsten Mal, ist das Team deutlich besser und siehe da, man gewinnt sofort und dann hat man zwei Erfahrungen. Zum einen hat das Team diese Niederlagenerfahrung, die du nie wieder aus deinem Kopf rauskriegst und du weißt genau, woran es lag und du hast das alles geändert, woran es lag und siehst, du bist jetzt erfolgreich. Und auf einmal kannst du das multiplizieren, skalierbar und jeder fängt an, jedem anderen mitzuerklären, wie das funktioniert. Und das funktioniert teilweise deutlich besser bei einer herben Niederlage, als es beim schönen Sieg gelingt. Weil ich sehe es ja auch, ich habe jetzt hier bei der Firma Info den größten Cloud-Deal aller Zeiten geclosed, weltweit, egal welche Softwarefirma. So ein Cloud-Deal hat es noch nie gegeben und alle fragen mich, wie hast du es gemacht?
Darfst du die Dealgröße sagen, circa?
Sehr groß.
Sehr groß? Okay.
Sehr groß.
Sehr groß, okay.
Und alle fragen mich, wie hast du es gemacht? Und du hast keine Ahnung, wie viele Gespräche ich schon geführt habe und Leuten versuche zu erklären, wie hast du es gemacht? Aber ich sehe es in ihren Augen, dass sie keine Ahnung haben, wie sie es jetzt selber machen. Und ich kann darüber referieren, ich kann Teams schulen, ich kann alles machen, das und das und das müsst ihr machen. Aber das ist nicht so ein Lerneffekt, als wenn man selber da durchgegangen ist, selber dieses, ich meine, wer mag schon verlieren?
Ja? Niemand.
Kein Mensch mag verlieren, ja. Kein Mensch will ein Loser sein, kein Mensch will verlieren, wir wollen alle Gewinner sein. Ja? Und aber verlieren gehört halt mit dazu. Und ich muss aus diesen Niederlagen lernen und ich muss diese Niederlage benutzen, um mich als Team deutlich besser zu machen.
Wenn du jetzt mal ein bisschen zurückblickst auf deine Schulzeit, würdest du sagen, das war genau der Pfad, den ich einschlagen wollte, um jetzt Managing Director zu sein? Oder gab es in deiner Kindheit andere Berufswünsche gewesen?
Ja, ist ganz interessant. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Ja, und ich konnte es mir nicht leisten zu studieren, also musste ich nebenbei arbeiten, um mir mein Studium zu finanzieren. Aber als ich ein kleines Kind war, weiß ich noch, dass meine Mutter viel krank war. Und ich wollte immer Arzt werden, wollte immer Chirurg werden, ja. Und meine Eltern hatten einen Jugendfreund, der war Unternehmer. Und der kam immer in den tollsten Autos uns einmal im Jahr besuchen. Und das war so die große Welt, weißt, aus so ganz einfachen Verhältnissen, ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt, weil wir halt normale Familie waren, ja. So wie heute viele Familien in Deutschland auch sind. Und ich habe dann immer diese tollen Autos und diesen erfolgreichen Menschen, der so wahnsinnig nett war, zu dem ich übrigens heute noch Kontakt habe, obwohl meine Eltern nicht mehr leben, besuche ich den Rudi regelmäßig noch. Ja, wahnsinnig erfolgreicher Manager. Und ich habe immer gesagt, also entweder wirst du Arzt, Chirurg, oder du wirst Manager. So habe ich meiner Mutter schon damals mit 5 Jahren gesagt, so eins von beiden. Und es war wirklich so, dass ich durch die Schulzeit auch so durchgegangen bin. Und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, zur Marine, habe mich da 2 Jahre verpflichtet, was mit die tollste Zeit meines Lebens war, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war eine, warum?
Zur See zu fahren, tolle Kameradschaft. Man lernt wahnsinnig viel über Leadership, über Followership. Aber hauptsächlich habe ich mega Kohle verdient für mein Studium.
Okay.
So, und dann stand ich halt vor der Herausforderung, so, was machst du jetzt? Und für mich war es letztendlich 50-50. Entweder studierst du Medizin oder du studierst BWL. So, ich bin immer noch der festen Überzeugung, du kannst nicht Medizin studieren, wenn du nebenbei voll arbeiten willst.
Geht nicht?
Nein, glaube ich nicht. Vielleicht schaffen es einige, ja, ich habe einige gute Freunde von mir, die das durchaus geschafft haben, aber ich glaube, dass das Medizinstudium doch sehr intensiv ist und du nebenbei nicht einfach arbeiten kannst. Ich fühle mich nicht als besonders intelligent, aber ich habe während meines BWL-Studiums habe ich Vollzeit nebenbei gearbeitet, ja, habe 1500 Euro im Monat verdient, steuerfrei, habe mein BWL-Studium, Grundstudium in 3 Semestern abgeschlossen, Hauptstudium in 3 Semestern, mein Executive MBA, ich war nach 8 Semester, mein MBA, ich war nach 9 Semestern fertig, mit zwei Abschlüssen. Da sind alle, die mit mir normal angefangen haben, waren kurz davor, nächstes Semester hoffentlich einen Diplomkaufmann zu machen. Und ich habe immer parallel Vollzeit gearbeitet. Das heißt, ich habe damals gesagt, okay, entweder studiere ich bei der Marine, ja, verpflichte mich auf 16 Jahre und werde Arzt. Und habe gesagt, das ist für mich die Coinflip-Entscheidung. Das Schicksal entscheidet. Zum damaligen Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, gab es nur einen einzigen Studienplatz bei der Marine fürs Medizinstudium. So aus mir bis heute unerfindlichen Gründen bin ich es nicht geworden. Ja.
Schicksal.
Also habe ich gesagt, okay, wenn ich das nicht bin, studiere ich halt BWL und ja, und so sitze ich hier heute. Okay. Aber mir war immer klar, dass ich in eine Funktion wie ein General Manager, wie ein Managing Director, ob es dann irgendwann mal ein Vorstand für Vertrieb oder ein Vorstandsvorsitzender ist, das sind so die Karrierewege oder Präsident Europa oder was auch immer. Aber das sind die Dinge, von denen ich glaube, wo ich letztendlich am besten bin.
Okay. Was verstehst du unter dem Wort Erfolg?
Oh, das ist ja so. Wie viel Zeit haben wir jetzt hier zur Aufnahme?
Wir haben noch, ich weiß, du hast noch einige andere Termine.
Ja. Ach, Erfolg hat natürlich wahnsinnig viele Facetten. Ja, Erfolg hat erstmal aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit Spaß zu tun. Ja, wenn man Spaß an seiner Arbeit hat, dann wird man in seinem Job auch erfolgreich sein. Wenn man keine Freude an dem hat, was man tut, wir verbringen alle mehr Zeit als auf der Arbeit und in dem, was wir als unser Berufsleben bezeichnen, als wir letztendlich mit unserer Familie verbringen. Ja, und mit meiner Familie habe ich sehr viel Freude. Also warum sollte ich in einem Bereich, wo ich mehr Zeit verbringe als mit meiner Familie, keine Freude haben?
Ja? Sprichst du hier von der Passion, von der Leidenschaft?
Absolut, absolut. Ja. Und man muss das einfach lieben, was man tut. Ja. Weil wenn man das nicht tut, warum soll man jeden Morgen aufstehen und irgendwo hingehen, wo man überhaupt keinen Bock drauf hat? Ja, aber das heißt, das ist erstmal, damit geht's erstmal los. So, und Erfolg kann aber ganz viele kleine Dinge sein. Das muss jetzt nicht der größte Cloud-Deal aller Zeiten sein. Ja, natürlich finde ich das geil, wenn man so einen Deal closed. Ja, und wir haben jetzt mehrere Deals in der Pipeline, die genau in die Größenordnung gehen. Wir wachsen ohne Ende. Natürlich ist das erfolgreich. Ich freue mich aber auch, wenn die Mitarbeiterzufriedenheit hochgeht. Ich freue mich auch, wenn ich Feedback bekomme und die Leute zu mir sagen, Mensch, ist das toll, dass du da bist. Oder einfach nur, ich finde deine Art, finde ich ganz angenehm. Ja. Ich finde das genauso toll, wenn meine Tochter aus der Schule nach Hause kommt und ich das Strahlen in den Augen sehe bei ihr, weil sie die erste 2 in Mathe geschrieben hat. Ja. Wahnsinnig toller Erfolg. Ja. Ich hab mit ihr gelernt und habe die Sachen mit ihr gemacht. Und das heißt, es gibt sehr viele kleine Schritte zum Erfolg und man muss aber auch die großen Erfolge, aber ich würde fast behaupten, die kleinen Dinge sind viel wichtiger als nachher die großen, weil die großen kommen dann von ganz alleine.
Jetzt bist du ja sehr erfolgreich in dem, was du machst. Du führst selber Führungskräfte. Jetzt nur mal angenommen, du hast die Möglichkeit, vor einer Schulklasse zu sprechen. Und ein Kind fragt dich, Herr Jung, bitte geben Sie mir oder uns einen Tipp, wie man später im Beruf erfolgreich wird. Was würdest du diesem Kind antworten? Was sind so die wichtigsten Punkte?
Also als allererstes wenn ich von der Schulklasse spreche, würde ich erstmal hoffen, dass sie mich mit Jörg ansprechen und nicht mit Herr Jung, weil sonst fühle ich mich gleich so alt. Also als allererstes und ich tue das in der Tat auch. Also ich habe relativ viele aus unserem Bekanntenkreis, die zu mir kommen und einfach um Rat fragen und ich mache sowas auch sehr gerne. Also ich bin gerne Mentor, ich gebe gerne Dinge weiter, ich gebe gerne Anregungen. Was ich allen sage ist, als allererstes hörst du auf dein Herz und entscheidest erstmal, was du machen möchtest. Ja, wenn ich mir meine beiden Kinder heute anschaue, mein Sohn geht sehr stark in die Richtung, wo ich bin. Meine Tochter ist das krasse Gegenteil. Also die wird niemals in ihrem Leben was ich jetzt als einen vernünftigen Beruf bezeichnen würde, machen. Die ist wahnsinnig kreativ, die hat wahnsinnig viel Freude am Leben, die mag es gerne mit Menschen zusammen zu sein. Ja, ich sage immer so ein bisschen, die wird hier wie diese Serie Two Broke Girls, die wird später mal so einen Cupcake-Laden oder sowas aufmachen. oder ein Hunde-Frisiersalon, ja. Oder so, also was, wo man wirklich kreativ Freude hat an den Dingen. Ja, was vollkommen okay ist. Aber als allererstes sage ich, hört tief in euch rein, hört auf euer Herz. Und entscheidet erstmal, was ihr gerne mögt.
Aber das machen doch die wenigsten, oder? In der Schule?
Das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Die wenigsten machen das. Viele sind von ihrem Elternhaus beeinflusst. Das heißt, ich beeinflusse meine Kinder überhaupt nicht, in welche Richtung sie gehen sollen. Ich lasse ihnen den Freiraum. Ich versuche ihnen ein guter Berater zu sein, ein guter Vater zu sein, ein guter Freund. Ich versuche ihnen gewisse Werte zu vermitteln. Ich versuche ihnen die Welt zu zeigen. Ich versuche sie zu fördern, zu unterstützen. Aber wo sie später hingehen, den Weg müssen sie selber finden. Und gerade in der heutigen Zeit haben die Kinder immer mehr Schwierigkeiten damit, weil die Eltern sich immer mehr einmischen. Ja, also die Noten werden ja heute mittlerweile nur noch zwischen Eltern und Lehrern besprochen und nicht mehr zwischen den Schülern und den Lehrern, ja, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Geh mal bitte heute auf den Elternabend, was ich ab und zu wirklich schaffe, da schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen. Ich kann mich nur erinnern, mein Vater kam aus der Schule nach Hause, den einzigen Elternabend, den er jemals geschafft hat, und sagte dann zu mir, du, dein Mathelehrer hat gefragt, ist der Herr Jung da? Ja. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat er zu mir gesagt, es wäre ganz schön, wenn er mit mir nicht Mathe lernen würde anhand der Zweitweltkriegsbücher, die er damals hatte. Wir würden heute anders lernen. Ja, ich würde Jörg total versauen, weil der sitzt hier und hat ganz komische Rechenwege. So, also nur mal so ein Beispiel. Ja, und damals war das dann vollkommen okay. Da hat der Lehrer eine Ansage gemacht. Die Eltern sind nach Hause. So heute eine 1- geschrieben. Da gehen die Schüler hin und sagen, sie versauen mir mein Abi. Ich brauche eine glatte 1. Oder die Eltern machen da Terror. Das heißt, den Kindern wird ja so ein bisschen diese Eigenständigkeit weggenommen. Also erstmal selber für sich aufs Herz hören, was möchte ich wirklich gerne machen? Und das, was ich gerne mache, ist erstmal die Grundvoraussetzung für, dass ich später Spaß habe und dass ich später erfolgreich bin. Und dann muss ich natürlich irgendwann mal auch einen gewissen Ehrgeiz entwickeln. Ja, es sind ja nicht die Leute heute erfolgreich, die am wenigsten gearbeitet haben, die am wenigsten Einsatz gezeigt haben oder so wie Donald Trump mal gesagt hat, wie man reich wird, hat er gesagt, ja, einfach in die richtige Familie geboren werden. Ja, so ist schön, aber wie viele von uns haben die Möglichkeit? Ja, das heißt, dann mit dem Einsatz, mit der Energie, mit der Leidenschaft, das, was man wirklich liebt, das wirklich ohne Kompromisse. Und last but not least, was ich immer hinzusage, ich treffe ganz viele Menschen, die mit sich, was sie tun, nicht im Reinen sind. Ja, die entweder noch von Ehrgeiz zerfressen sind und sagen, ich will gar nicht Vertriebler sein, ich möchte eigentlich deinen Job haben, aber irgendwie muss ich doch den ganzen Tag Vertriebler sein, oder ich bin Managing Director, aber eigentlich wäre ich hier der bessere Vorstandsvorsitzende, oder ja, ich bin hier toll, aber ich arbeite jetzt hier 80 Stunden jede Woche, habe ich auch keine Lust drauf, oder ich mache einen ganz einfachen Job und würde aber lieber was ganz anderes machen, so.
Aber da hat er ja nicht die Leidenschaft gefunden, Jörg.
Seine Leidenschaft. Ja, so ist es, so ist es. Und vor allem, es ist immer eine Frage von, wie viel Einsatz zeige ich, bis zu welchem Level und mit welchem Level gebe ich mich auch zufrieden. Ja. Und das kann jeder für sich selber entscheiden. Eben die Extrameile zu gehen, den Extraweg zu gehen, den Fokus wirklich drauf zu setzen, um dann wirklich das zu erreichen, was man erreichen möchte, sich dann aber auch mit dem zufrieden geben, was man denn erreicht hat, und nicht permanent nach dem Nächsten, nach dem Höheren, nach dem Weiteren zu streben, sondern auch mal ein Stück weit innehalten und sagen, das ist echt toll, was ich erreicht habe und ich habe echt Spaß an meiner Arbeit. Ja, und am beeindruckendsten sind für mich die Menschen, egal, ob das die Putzfrau ist oder der Bäcker oder der Vertriebler oder der Manager, die für sich sagen, ich tue, was ich liebe und ich liebe, was ich tue. Hm. Und ich bin mit dem happy, wo ich jetzt heute bin.
Okay, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Drei wichtige Punkte. Ja, das eine ist erstmal die Leidenschaft zu finden, dann hart zu arbeiten, ja, um das eigentlich umzusetzen, um in dem Bereich, da wo man seine Leidenschaft hat. Und der dritte Punkt wäre eigentlich auch diesen Ehrgeiz da immer wieder reinzubringen, selbst bei Niederlagen, was wir davor besprochen haben. Sind das so die drei wichtigen Punkte?
Absolut.
Okay. So, zum Abschluss möchte ich dir zwei Sätze mitgeben und ich würde ganz gerne deine Meinung erfahren. Der erste ist, Menschen kann man nur über Emotionen bewegen und nicht mit KPIs.
Muss ich jetzt eine schnelle oder eine lange Antwort geben?
Wie du möchtest, lieber Jörg.
Also grundsätzlich würde ich dem schon zustimmen, ja.
Okay.
Wobei man nicht unterschätzen darf, wie stark KPIs das Verhalten von Menschen beeinflussen.
Hm. Okay.
Ja, muss man schon sehr stark aufpassen, wenn ich sage, na gut, ich will jetzt gar nicht alte Beispiele rausziehen, aber man muss schon sehr viel Intelligenz in die richtigen KPIs stecken, weil KPI drives behavior, das ist einfach so. Aber am Ende des Tages erreiche ich die Leute nur über Emotionen und nicht über KPIs.
Okay. People leave managers, not companies.
Ah, das wäre mir ein bisschen zu allgemein, wenn ich offen ehrlich bin. Weil ich habe auch schon ganz tolle Manager verlassen, weil ich einfach eine tolle Opportunity angeboten bekommen habe. Ja.
Opportunity, Jobchance.
Jobchance.
Okay.
Ja. Also von daher das wäre mir zu allgemein. Grundsätzlich ist das schon richtig, dass der direkte Manager schon einen großen Einfluss drauf hat. Und wenn man gerne für jemanden arbeitet, dann fällt es einem sicherlich auch schwerer, was anderes zu machen. Aber wie gesagt, dafür ist die Welt einfach viel zu offen und zu voller Opportunities, dass man sagen könnte, wenn die Menschen mal den richtigen Manager gefunden haben, entwickeln sie sich nicht weiter. Ja, es ist ja durchaus auch die Verantwortung einer Führungskraft und eben nicht eines Leaders, aber einer Führungskraft die Verantwortung ist, dass ich den Mitarbeitern und den Menschen die Möglichkeit gebe, sich auch weiterzuentwickeln und das auch pushe. Und auch wenn ich weiß, dass ich mir selber da jetzt ein Stück weit ins Fleisch schneide, ich aber das Richtige tue mit der Verantwortung, die ich habe.
Ja. Letzter Satz, hire for attitude, train for skills. Wie wichtig ist Attitude?
Attitude ist super wichtig, ja, weil Attitude geht mit Leidenschaft, mit dem Liebe, was man tut, hat, geht das einher.
Kann man das erlernen in der Schule oder im Studium? Geht das? Also ich habe nämlich ein Gespräch geführt mit einem Vertriebsleiter und der hat gesagt, Attitude ist wirklich schwer zu erlernen. Also entweder man hat es oder der Mensch muss sich so ins Zeug legen, ja, dass er das sich aneignet. Es ist halt keine Methodik oder so, die du liest, kein Fachwissen, weil Attitude ist etwas, was tief in einem sitzt.
Ja, da ist schon viel Wahres dran, aber am Ende des Tages, ist übrigens mein Lieblingsspruch, am Ende des Tages. Attitude ist doch etwas, dass man ist doch nicht mit 3 Jahren genauso wie mit 10, wie mit 15, wie mit 20, wie mit 45.
Stimmt.
Ja. Attitude ist doch was sich durchaus entwickelt. Ja. Das ist so ein bisschen was wie das Bauchgefühl. Ja. Was ist das Bauchgefühl? Das Bauchgefühl ist die Summe aller guten und schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Und du kommst in irgendeine Situation und sagst, oh. Ja. So. Das ist das Bauchgefühl. Das heißt, ja, du weißt ganz genau, in der Situation ist schon oft in die Hose gegangen. So, das, ne? Und ähnlich sehe ich das mit Attitude. Eine Attitude entwickelt sich durchaus. Ja, und ich sehe das ja auch. Ich habe ganz viele junge Leute gesehen, die in ihren Anfangsjahren richtig geballert haben, richtig ehrgeizig waren. Und irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo sie dann sagen, ich habe diesen Funken nicht mehr. Es kommen andere Dinge hinzu. Es kommt eine Work-Life-Balance hinzu. Ja, wenn wir uns die heutige Generation anschauen, wir werden da alle ein riesiges Problem bekommen. Wo finden wir denn die bekloppten Jörg Jungs, die jetzt 25 Jahre jünger sind als ich? Ja, die findet man ja fast gar nicht mehr, weil denen ganz andere Dinge wichtig sind. So, und wie führen wir die jetzt in unsere Firmen ein? Wie kümmern wir uns vernünftig um die? Wie kümmern wir uns um diese neue Generation, denen ganz andere Dinge wichtig sind als Dinge, die uns wichtig waren? Ja, und das hat alles auch viel mit Attitude zu tun. Das ist schon richtig, wenn ich eine gewisse Attitude erwarte, ich kann jetzt nicht jemanden hinschicken und sagen, mach doch mal den Kurs und dann hast du die Attitude. Natürlich, ich komme auf meinen Punkt zurück, wenn ich Vertriebler sein will, muss ich Freude am Verkaufen haben. Ja, ich muss Freude dran haben, Kundenmehrwert zu schaffen. Ich muss Freude dran haben, mit Menschen zu sprechen. Ja, wenn mir der Hals anschwillt, sobald ich mal vor drei Leuten sprechen soll, bin ich im Vertrieb wahrscheinlich falsch aufgehoben.
Schwierig, ja.
Gut, da kann man immer noch in Pre-Sales gehen, ja. Nein, kleiner Spaß. aber du verstehst, was ich meine, ja. Das heißt, Attitude ist was aus meiner Sicht, das von sehr vielen sozialen Faktoren beeinflusst wird, was jeder für sich ein Stück weit entscheidet, wo möchte ich zu welchem Abschnitt meines Lebens sein. Und nicht jeder will permanent alle 2-3 Jahre die nächste Stufe nach oben gehen, sondern es gibt eben auch Leute, die sehr happy sind mit dem, wo sie jetzt sind und dementsprechend auch nicht den Ehrgeiz haben oder den Ansporn, was anderes zu machen. So, haben die jetzt eine schlechte Attitude oder die falsche Attitude? Ich weiß es nicht. Nee, würde ich nicht sagen.
Super. Das war das Interview mit Jörg Jung. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung.
Ich bedanke mich, lieber Hacker. Voll gerne. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Genau. Dankeschön. In diesem Sinne wünsche ich dir Happy Selling und maximalen Erfolg. Hau rein. Ciao.